Willkommen im Chancenreich.
Willkommen im Chancenreich. Heute aus der MH, aus der Frauenklinik, und ich darf hier sitzen mit Herrn Professor Dr. von Kaisenberg.
Genau. Ja.
Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Genau.
Sehr gerne.
Es geht um Pränataldiagnostik, ein ganz, ganz schwieriges Wort, wenn man das erste Mal hört. Was ist denn das?
Wenn Eltern das erste Mal zu uns kommen, dann wurde häufig der Verdacht geäußert, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist bei der Mutter oder bei dem Ungeborenen. Und als erstes sagen wir ihnen, wir geben den Eltern Informationen.
Ja.
Das ist unsere Aufgabe und das ist unser Ziel. Und wir sagen auch, wie qualitativ gut die Information ist oder was die Information eben auch nicht leisten kann.
Mhm.
Oder wo wir eben vielleicht auch Fragen haben bezüglich der Belastbarkeit der Information.
Ah, okay.
Wie die Eltern entscheiden, ist die Entscheidung der werdenden Mutter mit ihrem Partner.
Ja.
Und wie auch immer sie entscheiden, werden sie vollständig unterstützt.
Okay, das klingt ja jetzt erstmal sehr gut. Wie arbeiten Sie denn hier? Also wie ist so ein Ablauf? Wie geht das?
Die wichtigste Methode in der Pränatalmedizin ist Ultraschall.
Mhm.
Aber es kommen auch biochemische Methoden und vor allem molekulare Methoden ins Spiel, die uns sehr, sehr wichtige Informationen über Risiken und auch über Diagnosen liefern können.
Ah, okay. Wo ist dann da der Unterschied? Was ist denn, wann eine Diagnose zum Beispiel und was ist ein Risiko für was zum Beispiel?
Die allermeisten Schwangerschaften verlaufen ja vollkommen normal und es kommen gesunde Babys auf die Welt.
Ja.
Bei Ärzten ist es aber so, dass sie der Auffassung sind, dass eigentlich ihre Tätigkeit darin besteht, eben diejenigen Fälle zu finden, bei denen es nicht so ist. Sodass die Pränatalmedizin sich damit beschäftigt, nach Problemen in der Schwangerschaft zu suchen.
Mhm.
Und da unterscheidet man im Wesentlichen zwei Gruppen von Tests. Die eine Gruppe nennt man Suchtests oder Screening-Tests.
Mhm.
Die andere Gruppe sind diagnostische Tests.
Mhm.
Ein Screening- oder Suchtest ist ein Test, bei dem ungefährlich verschiedene Parameter erhoben werden können, zum Beispiel aus der Vorgeschichte der Schwangeren oder Gewicht und Körpergröße und Blutdruck und aus der Ultraschalluntersuchung und aus Blutentnahmen. Und daraus wird eine Risikoberechnung abgeleitet.
Okay.
Und das Ergebnis einer Risikoberechnung ist eine statistische Wahrscheinlichkeit.
Mhm.
Und wenn bestimmte Cutoffs jetzt überschritten oder unterschritten werden, gilt das als Screening positiv.
Okay.
Und dann können entweder weiterführende Tests angeboten werden oder in einigen Fällen auch eine Intervention mit dem Ziel, dass diese Risiken sich eben nicht verwirklichen später im Laufe der
Schwangerschaft. Ah, okay. Also das heißt, wenn ich oder Familie Nana, das ist immer so unsere Beispielfamilie, sind bei der Frauenärztin, es wird festgestellt, es gibt einige Risikofaktoren, weiß ich nicht, Diabetes zum Beispiel oder sie ist stark übergewichtig, ein Herzfehler liegt vor. Das wäre sowas, wo man dann sagen würde, ah, da machen, würde man ein Screening machen. So ungefähr?
Ein weiteres Prinzip, nach dem wir arbeiten, ist evidenzbasierte Medizin.
Mhm.
Das heißt, diejenigen Tests oder Interventionen, die wir vorschlagen, basieren auf sehr großen Studien, wurden in der Regel von klugen Köpfen beraten und die Studien wurden bewertet und daraus wurden Leitlinien geschrieben, um es Ärzten einfacher zu machen, mit der Flut an Informationen fertig zu werden.
Mhm. Okay.
Sie haben Gestationsdiabetes mellitus angesprochen, ein sehr interessantes Thema. Bisher ist das Screening für Gestationsdiabetes mellitus zwischen 24 und 28 Schwangerschaftswochen angesiedelt gewesen.
Mhm.
Und es gab vor etwa 2 Jahren einige Publikationen im Lancet, die einen Paradigmenwechsel gefordert haben, hin zu einem Screening in das erste Trimenon, in der Hoffnung, die Outcomes für diese Kinder verbessern zu können.
Okay, ich übersetze jetzt kurz. Der Zuckertest, dieser sogenannte sozusagen, soll vorverlegt werden. Also, dass man schon eher schaut, ob da Diabetes vorliegen könnte.
Ganz genau.
Okay.
Dazu gibt es jetzt einige Studien. Und die haben eben gezeigt, dass für eine bestimmte Subgruppe mit einem deutlich erhöhten Risiko für Zucker, die auch höhere Grenzwerte haben als später zwischen 24 und 28 Wochen, wahrscheinlich ein Benefit einer frühen Intervention besteht. Die ist jetzt nichts Schlimmes. Sie besteht aus Diät und Diätberatung und Glucose-Self-Monitoring, also Selbstmessung des Zuckerspiegels und ganz wichtig aus Bewegung. Ja. Und in sehr seltenen Fällen auch Anwendung von Insulin.
Ja, okay, alles klar.
Diejenigen Frauen, die eben negativ sind bei 12 Wochen für das Zuckerscreening, bei denen wird es dann wiederholt, klassisch zwischen 24 und 28 Wochen.
Okay, jetzt haben Sie aber eben von zwei großen Gruppen Screening hatten. Einmal also diesen Suchtest, der sozusagen anläuft, wenn bestimmte Risikofaktoren gegeben sind. Und was ist das zweite große?
Das zweite wären dann die, das nennen wir diagnostische Tests. Mhm. Die wären dann sozusagen 100%. Eine Diagnose nennt man in der Medizin häufig eine Situation, bei der eine bestimmte Gensequenzierung durchgeführt wurde und eine bestimmte Mutation gefunden wurde oder eine numerische Chromosomenstörung oder eine strukturelle Chromosomenstörung. Das wäre eine Diagnose. Eine Diagnose ist zum Beispiel eine Trisomie 21 oder eine Mutation in einem bestimmten Gen, das eine genetische Erkrankung auslöst. Das wäre eine genetische Diagnose und damit auch die Diagnose einer Krankheit.
Okay, aber muss man diese Untersuchung machen oder kann man die machen? Wie ist da die Regelung? Werde ich automatisch von meiner Frauenärztin oder Gynäkologen darauf hingewiesen oder muss ich mich da selbst drum kümmern sozusagen oder das einfordern?
Im Idealfall werde ich als Patient umfassend beraten, bereits im ersten Trimenon, was ein Ersttrimester-Screening ist, nämlich nach der Ersttrimester-Leitlinie heute tatsächlich genau das, die Suche nach schweren Fehlbildungen, ein Screening für Chromosomenstörungen und für genetische Anomalien, einschließlich der Nackentransparenzmessung, eine Suche danach, wie später die Plazenta funktionieren wird, ob sie vielleicht bei der Ratsuchenden später hohen Blutdruck und Eiweißausscheidung, genannt Präeklampsie, auslösen würde und oder ein zu kleines Kind. Und eben als viertes neues Thema die Suche nach Glukose-Stoffwechselstörung.
Ah, ja, okay.
Damit nicht jeder Schwangeren, die jetzt ohnehin dabei ist, permanent zu erbrechen, weil ihr so absolut unwohl ist, auch noch Glukose verabreicht wird, damit sie noch mehr erbricht, hat man gesagt, wir machen so eine Art Pre-Screening und reden erstmal mit ihr und geben ihr einen Fragenkatalog oder eine Abbildung und fragen sie, irgendeiner von diesen Dingen, die da draufstehen, gibt es die bei dir, zum Beispiel, du hattest schon mal Gestationsdiabetes mellitus in der letzten Schwangerschaft oder du bist sehr adipös.
Ja.
Das wären die beiden wichtigsten Risikofaktoren für einen Gestationsdiabetes mellitus. Und bei denjenigen Frauen soll dann im ersten Trimenon tatsächlich auch der orale 75 Gramm OGTT durchgeführt werden.
Genau, der Zuckertest.
Der Zuckertest.
Ja, richtig, okay. Also das heißt, es geht also gar nicht mehr so darum, also so das Erste ist irgendwie, ich schaue, ist mein Kind, wird es behindert sein oder nicht, sondern es umfasst ja viel, viel mehr. Also Sie schauen sozusagen, dass die Schwangerschaft auch gut verläuft, dass die Mutter sozusagen gesund bleibt oder wird und leiten dann gegebenenfalls ja wahrscheinlich noch was anderes ein, was Sie vorhin gesagt hatten, eine Intervention oder eben eine Therapie oder...
Ganz genau. Das Screening hat eigentlich zum Ziel, eine Intervention anzubieten, die möglichst verhindern soll, dass sich dieses Risiko überhaupt verwirklicht oder deutlich später verwirklicht oder nicht so schlimm verwirklicht.
Ja.
Und hier gibt es zunehmend Tests, die, wenn richtig und qualitätsgesichert durchgeführt, zwischen 11 und 14 Wochen tatsächlich Risikofaktoren identifizieren können, sodass es eine frühe Intervention gibt.
Ja, okay.
Prinzipiell ist es so, dass wir sagen, jedes Angebot einer Untersuchung oder auch jedes Angebot einer Intervention ist vollkommen freiwillig. Das Prinzip der Selbstbestimmung steht an allererster Stelle.
Ja, Sie sagen das so. Wie ist das denn dann? Also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Diagnose haben, ja, und Sie das der Familie sagen, wie sagen Sie denen das? Und was kommen dann für Fragen? Wie geht das? Wie ist das Prozedere dazu?
Leider gibt es in der Pränatalmedizin auch Situationen, wo die Diagnosen schlimm sind. Ein schwerst erkranktes Kind ist zu erwarten, das auch nicht heilbar sein wird. Manchmal ist es auch eine Situation, in der das Risiko, dass so etwas passiert, sehr hoch ist, ohne dass wir es ganz genau sagen können. Wir sagen immer, es gibt keinen netten Weg, das zu sagen. Wir sagen immer, die einzige Möglichkeit für uns, den Ratsuchenden und der Schwangeren unseren Respekt zu bezeugen, ist, mit ihnen absolut ehrlich zu sein. Leider führt das manchmal dazu, dass die Eltern aus einem blauen Himmel voller Geigen herausgerissen werden, und zwar für immer. Manchmal gibt es heftige Gewitterwolken und Blitze, aber sie ziehen vorbei und die Sache geht auch glimpflich aus. Aber das Prinzip, wirklich die Probleme beim Namen zu nennen und Tacheles zu reden, ist grundlegend in einem respektvollen Umgang mit Patienten.
Unbedingt, ne? Und mit all diesen Informationen kann man dann auch eben schauen, wie ist das Setting der Familie und wo, ja, bekommen sie weitergehende Hilfe, Unterstützung, Beratung. Das ist ja dann
absolut
im schlimmsten Fall ganz, ganz, ganz viel. Oder ja.
So ein erster Besuch, wenn Ratsuchende mit einem Problem zu uns geschickt werden, ist für Eltern nicht immer angenehm. Es hilft ihnen aber, sich mit der Realität, die dann, like it or not, ohnehin auf sie zukommt, auseinanderzusetzen und sich mental und emotional darauf vorzubereiten. Vor allen Dingen aber eröffnet es für sie die Möglichkeit, zu entscheiden, wie ihr Leben verlaufen soll.
Ja.
Und das des Kindes.
Okay. Das haben Sie schon gesagt, was Ihnen im Gespräch mit Eltern in solchen Situationen besonders wichtig ist, ist ja die Information, also dass sie sozusagen ja darauf achten, dass sie auch alles verstehen wahrscheinlich, dass jede Frage sicherlich auch gestellt werden darf.
Absolut.
Ne? Genau. Und wie geht es dann weiter? Also gibt es sozusagen dann im Netzwerk außerhalb Ihres Büros sozusagen dann weitergehende Beratung, auch vielleicht hier im Haus oder in Hannover Stellen, wo Sie gerne hin verweisen?
Es passieren in der Regel zwei Dinge. Die erste Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn Eltern zu wiederholten Folgeuntersuchungen kommen, sich das Verhältnis zu dem Arzt verändert. Und zwar verändert es sich so, dass die Eltern beginnen, Vertrauen zu fassen und es besser gelingt, die Eltern zu unterstützen in ihrer Situation emotional durch den Aufbau einer Beziehung, falls das gewünscht ist von den Eltern. Und das hilft vielen Eltern durch die Schwangerschaft hindurch.
Ja, wir sind Anker.
Insbesondere, wenn sie sich entschieden haben, das Kind zur Welt zu bringen.
Ja.
Oft gehen wir dann auch in den Kreißsaal, wenn das Kind geboren wird, und sind dabei, selbst wenn wir vorher wissen, dass das Kind versterben wird nach der Geburt.
Ja.
Manchmal ist auch eine Situation, wo wir die Geburt speziell planen müssen. Zum Beispiel, wenn durch einen Tumor die Atemwege verlegt sind, machen wir eine Operation, bei der ein Kaiserschnitt durchgeführt wird, aber das Kind fast vollständig erstmal im Bauch drin bleibt und nur der Kopf entwickelt wird. Und man versucht erstmal einen Atemweg herzustellen, um das Kind beatmen zu können, während die Plazenta noch anhaftet und während das Kind noch durchblutet wird und über die Mutter noch mit Sauerstoff versorgt wird, bis eben entweder es gelungen ist, die Atemwege zu sichern oder ein Luftröhrenschnitt durchgeführt wurde. Und erst dann wird das Kind vollständig entwickelt, sodass es eben gelingt, einen Sauerstoffmangel unter der Geburt zu verhindern.
Boah, das sind Beispiele, also da kriegen unsere Hörerinnen bestimmt auch ein bisschen Gänsehaut, so, weil es sind ja schon auch...
Das sind seltene Fälle und wir sehen sie einmal im Jahr vielleicht oder einmal alle zwei Jahre und dann ist unser Können wirklich sehr herausgefordert.
Ja,
und,
das glaube ich.
Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, und das ist wirklich eine der Dinge, die mir am allerbesten gefallen hier an der MHH, ist die Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen. Häufig machen wir es so, dass wenn das Kind ein Problem hat, wir alle anderen Fachdisziplinen zu uns holen, die Neonatologen, die Kinderchirurgen, manchmal die Genetiker und so weiter. Und wir dann den Schall machen gemeinsam, um zu demonstrieren, was ist jetzt das Problem. Und so kommen wir in ein Gespräch, wie kann jetzt diesem Kind in der Schwangerschaft und bei Geburt am besten geholfen werden. Und so planen wir dann auch die Entbindung und so läuft dann auch die Entbindung ab
tatsächlich. Dann ist wahrscheinlich der Kinderarzt oder die Kinderärztin gleich vor Ort, wenn sie schon wissen, da wird was passieren und.
Ganz genau. Ja, der Neonatologe ist für solche Fälle immer an Bord. Und in diesem Fall war es so, dass ein anästhesiologisches Team war und ein Entbindungsteam und ein Team Neonatologen, die versucht haben zu intubieren und ein Team von Kinderlungenspezialisten, die versucht haben, eine Luftröhrenspiegelung zu machen und ein Team von Kinderchirurgen. Die waren da alle in diesem Kreissekze-OP anwesend. Und die haben innerhalb von 1-2 Minuten haben die Teams ihr Glück versucht.
Ja.
Intubation gelang nicht, Luftröhrenspiegelung gelang nicht und dann blieb nur der Luftröhrenschnitt.
Mhm.
Und dieses Kind konnte dann nach 30 Minuten von der Nabelschnur abgenabelt werden mit einem gesicherten Atemweg über einen Luftröhrenschnitt.
Ja, okay. Wow. Okay, das ist eine Situation.
Jetzt das ist dann
eine Situation. Genau, eine Situation.
Das Normale ist, dass...
Ja, was ist das Normale?
Das Normale ist, dass Frauen zu uns kommen und sagen, ich habe ja ein wunderschönes Kind, kannst du das mal schallen? Und dann machen wir ganz viele wunderschöne Babys und sagen, ja, stimmt ganz genau, wir haben wirklich gar nichts gefunden.
Ja.
Du kannst ganz normal mit deiner Hebamme hier bei uns im Kreißsaal entbinden, wenn du möchtest. Und sie sind wirklich wahnsinnig nett, unsere Hebammen.
Ja, schön, okay.
Und mehr brauchst du gar nicht. Und mich brauchst du sowieso nicht wiederzusehen.
Ja, hervorragend.
Und das ist das, was die allermeisten...
Der beste Fall, genau. Erleben. Ja. Was möchten Sie so werdenden Eltern sagen, die vor so einer schwierigen Entscheidung stehen, zwischen unseren zwei Beispielen? Alles ist ganz super oder halt eben ja die geschilderte Situation. Da gibt es ein Risiko, da gibt es eine Diagnose. Die hören das jetzt.
Wir versuchen zunächst mal, die Situation so belastbar wie irgend möglich zu machen. Das heißt, so viele Expertise darüber einzuholen, wie es geht. Dazu gehören Genetiker und dazu gehören zum Beispiel auch Spezialisten für Infektionskrankheiten in der Schwangerschaft. Die holen wir dann ans Telefon und die beraten dann die Eltern mit. Und die Eltern können sich dann mit den Besten in Deutschland darüber unterhalten am Telefon. Das heißt, wir versuchen, die Informationen so belastbar und so genau wie möglich eben erstmal zusammenzutragen.
Ja, dass eben keine Frage offen bleibt und man nicht das Gefühl hat, ach Mensch, hätte ich das nochmal gewusst oder wäre da vielleicht nochmal eine Info gewesen, sondern ja, vollumfassende Informationen über die Situation im Grunde oder eben über die Wahrscheinlichkeit, dass gegebenenfalls was eintreten könnte.
Die Eltern wollen immer zwei Dinge wissen.
Ja?
Wie wird das Leben von diesem Kind sein?
Ja.
Und wie wird mein Leben mit diesem Kind sein? Und das versuchen wir zu beantworten. Und das beantworten wir so ehrlich, wie wir können.
Ja.
Ganz genau vorhersagen können wir das auch nicht immer. Was auch immer die Eltern entscheiden, bleibt dann ein Risiko, dass es gut geht oder weniger gut geht. Für einige Eltern ist die Entbindung und das Leben mit einem Kind mit Einschränkungen ihr Wunsch. Für andere Eltern ist genau die gleiche Situation ein Albtraum, aus dem sie heraus möchten, so schnell es geht. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und das ist stark geprägt durch weltanschauliche Ansichten, durch Charakter, durch Persönlichkeit, durch Religion, durch kulturellen Hintergrund. Und das ist auch eines der schönen Dinge, die wir hier sehen, die Vielfalt der Menschen, die alle unterschiedlich sind, die hier zu uns kommen. Wir sagen ihnen schon, eine Schwangerschaftsbeendigung ist etwas, mit dem, das ist for life, das begleitet dich lebenslang.
Oh ja.
Aber es gibt auch immense Freiheiten dadurch. Und da muss man sich irgendwo positionieren und eine Entscheidung finden, die zu einem passt.
Absolut. Da haben wir extra Folgen zu. Also Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, genau. Ja. Das Für und Wider, das Abwägen und irgendwie, genau, wie man es macht. Ja, okay, aber dann habe ich ja, wenn ich jetzt hier so bin, wirklich das Gefühl, da ist ja ein ganz, ganz breites Spektrum an Wissen, an Expertise, was hier ist. Und ich glaube, Sie sind ja auch sicherlich mit anderen Ärztinnen und Ärzten verbunden. Sie sagten eben, deutschlandweit sind Experten sozusagen ansprechbar.
Verfügbar.
Ja, verfügbar, das ist ja großartig. Da gibt es dann so ein Netzwerk wahrscheinlich oder so ein Verbund von Pränatal.
Ich bin jetzt alt und ich kenne sie alle und so ist das entstanden.
Ach so, ja. Naja, gut, aber das ist ja auch von Vorteil einfach, ne? So ein bisschen das Gefühl zu haben, ich bin damit nicht alleine und da gibt es einfach einen wahnsinnigen Wissensfundus, auf den man auch einfach zugreifen kann.
Unbedingt.
Egal von wo ich komme, mit wie viel Bildung ich unterwegs bin und. Ja,
das ist schon auch eine Herausforderung, die Sprache zu treffen, denn nichts ist schlimmer, als wenn wir nicht verstanden werden.
Ja.
Das ist wirklich nicht immer ganz einfach, anzukommen mit dem, was wir sagen wollen. Wie wird es tatsächlich verstanden?
Genau. Ja, wenn eine Information dann plötzlich eine Empfehlung wird, ne, so weil es eben rausgehört wird.
Wir arbeiten auch viel mit Dolmetschern.
Ja.
Viele holen Dolmetscher vor Ort. Wir verzichten darauf häufig. Wir führen dann Gespräche über Freisprecheinrichtungen von Telefonen,
Ja.
sodass alle, die im Raum sind, verstehen können. Wir sprechen dann kurze Sätze, die dann übersetzt werden, und ganz am Ende des Gesprächs können die Eltern dann Fragen stellen. So läuft es ab häufig. Wir mögen auch Mütter. Mütter sind leider nicht immer gesund. Und viele der Mütter, die zu uns kommen, die haben auch Probleme, um die wir uns kümmern dürfen
Ja.
und auch sehr intensiv tun, damit die auch gesund aus der Schwangerschaft hervorgehen
Ja,
können.
ja. Ach, wunderbar. Gibt es noch irgendein Missverständnis über Pränataldiagnostik, was Sie gerne mal aufklären wollen würden?
Manchmal sind wir sehr traurig über das, was wir den Eltern sagen müssen und was passiert. Und sind dann sehr nachdenklich und besprechen das hinterher und auch, dass wir sehr betroffen waren. Und wir bedenken dann doch, wenn wir das nicht mehr sind, werden wir zu Monstern und fügen eine reine Search and Destroy Mission durch. Und das soll niemals unsere Aufgabe werden, dann würde ich sofort diesen Beruf niederlegen.
Das immer Mensch bleiben, mit Mitgefühl und
Mit Mitgefühl.
ja. Okay, Herr Kaisenberg, das war's schon. Wir sind fertig. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Das war jetzt super ehrlich, ja.
Chancenreich ist ein Podcast aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, frühe Chancen aus dem Fachbereich Jugend der Region Hannover. Die Hosts sind Christina Kwakulinski, Lea Hase und Kimberly Kröger. Alle Infos zu den frühen Hilfen in der Region Hannover findet ihr auf hannover.de/fhfc.